Sie kennen das Bild alle. Vorne die Tafel, die Kreide, der Schwamm, davor das Lehrerpult und dann die Tische der Schülerinnen und Schüler. Eines ist aber in vielen Schulen inzwischen anders. Da sitzen dann Schüler der ersten und der zweiten Klasse nebeneinander, immer paarweise. Der Zweitklässler ist fleißig bemüht, dem Erstklässler die Buchstaben beizubringen. Der fragt nach und will es ganz genau wissen und bringt damit den Zweitklässler auch ins Schwitzen. Oh, wie soll ich das erklären? Und jetzt erst merkt er, dass er auch manches selber noch nicht so ganz klar drauf hat. Er muss seine Gedanken sortieren, erklären, begründen. Anfangsunterricht läuft in vielen Schulen mittlerweile so, dass Kinder voneinander lernen. Und wenn das gelingt, dann haben nicht nur die Kleinen was davon, sondern eben auch die Zweitklässler haben Gewinn. Was sie im Jahr vorher gelernt haben, werden sie jetzt neu entdecken, können ihre Lücken entdecken, können sie vertiefen und auch große Freude daran entwickeln, das Wissen, das Können weiterzugeben. Das motiviert. Und ich frage mich, ob das nicht auch ein Modell sein kann für eine Gemeinde. Schauen wir dazu auf die Gemeinde in Korinth, wie sie uns im 1. Korinther 14 begegnet, und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt dort: Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer vom Geist gewirkten Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Und was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und dann heißt es ein paar Verse weiter: Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid alle als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in unbekannten Sprachen zu reden. Und dann kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündigt prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, wie er vor Gott steht. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Und er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen: Gott ist wirklich in eurer Mitte. Nun, das Problem in Korinth ist ja nicht, dass keiner von seinem Glauben reden würde. Da steht Paulus vor einer anderen Ausgangssituation als wir heute. Wer von uns redet eigentlich noch davon, was ihn ausfüllt? Wie viele sind noch in diesem direkten Sinn ein Zeuge, eine Zeugin Jesu Christi? Die Frage bei Paulus ist auch nicht, ob jemand vom Glauben redet. Sein Thema ist, wie das geschieht. Viele reden in der Gemeinde, im Gottesdienst, aber sie reden in Zungen, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Sie sind vom Geist Gottes ergriffen, schäumen über vor Begeisterung. Haben Sie das schon mal erlebt? Einige unter uns, ja, das weiß ich. Waren Sie vielleicht auch dabei, wenn jemand in Zungen redete oder betete? Ein solches Gebet ist wie ein Tanz der Silben und Töne ohne verstehbare Sprache. Das gibt es übrigens in vielen Varianten und auch in vielen Religionen. Ein Gebet ohne Worte, aber mit Silben und Tönen. Weil die Begegnung mit Gott doch gar keine Worte braucht. Jedes Wort wirkt ja auch geradezu kümmerlich, wenn man die Größe Gottes erlebt. Ein Tanz der Silben, wie man es manchmal ja auch bei Kindern erlebt, die im selbstvergessenen Spiel plötzlich vor sich hin brabbeln, weil sie ihre Begeisterung ausdrücken möchten, aber noch keine Sprache dafür kennen. Mit einem Tanz vergleiche ich diese Form des Gebetes. So wie man ja auch zu Musik völlig selbstvergessen tanzen kann, ohne sich dabei an erlernte Bewegungsabläufe halten zu müssen. Ein solch tranceähnlicher, ein fast ekstatischer Tanz hat fließende Bewegungen und ist das durchaus auch schön anzusehen. Und gleiches gilt fürs Zungengebet oder auch für das Singen in Zungen. Auf einer Israel-Reise konnte ich schon einmal zusammen mit einer Gruppe in einem Benediktinerkloster als Teil des Chorgesangs die Nonnen so erleben, die dann auch in Zungen gesungen haben. Es klingt schön und für die Beteiligten ist es eine wunderbare Sache. Aber es gibt auch ein Problem. Die anderen können diese Rede nicht verstehen, können gar nicht daran anknüpfen. Sie können sie vielleicht bestaunen, aber sie können sie nicht verstehen. Die begeisternden Silben und Töne sind verwirrend, können auch abgrenzend wirken. Und wahrscheinlich waren damals in Korinth einige schon ziemlich irritiert. Können die nicht so reden, dass ich verstehe, was sie meinen? Ich bin ja schon interessiert. Ich will von ihren Erfahrungen lernen, aber es ärgert mich, dass sie keine Rücksicht auf mich nehmen. Und damit waren sie womöglich das letzte Mal im Korinther Gottesdienst, weil die keine Sprache gefunden haben, die andere verstehen. Vielleicht mischte sich auch noch der andere Eindruck hinein, stellen die sich womöglich sogar mit ihrer Frömmigkeit jetzt zur Schau, machen sie sich im Gebet unnötig wichtig, schwelgen öffentlich in ihrer Begeisterung und zeigen dabei mehr oder weniger unbewusst, seht her, wie nahe Gottes Geist uns ist und wie fern ihr ihm seid, weil ihr das ja nicht könnt. Wenn es so war, dann wäre es wirklich verheerend. Und die Zuhörer fühlen sich dann vorgeführt, wie dumm und unreligiös sie doch sind. So wie einst im Mittelalter, wo vorne im Chor die Mönche ihre lateinischen Gesänge zelebrierten und dabei ihre Frömmigkeit und auch gleichzeitig ihre Bildung zur Schau stellten. Die Gemeinde durfte nur andächtig zuhören und die fromme Elite bestaunen. Natürlich waren die damals in Korinth gekränkt und verletzt. Sie wissen, dass sie erst Anfänger im Glauben sind und wollen lernen, aber sie wollen sich nicht dauernd den Spiegel vorhalten lassen, wollen sich nicht darauf festnageln lassen, was sie nicht können, sondern sie wollen wachsen, hineinwachsen in die Gemeinde. Und das können sie nicht, weil Zungenrede unverständlich ist. Und die öffentlich in Zungenreden, machen die Hörer klein. Grenzen sie aus, verwenden eine Geheimsprache, die abgrenzt und ausgrenzt. So wie früher das Kirchenlatein und das behaupte ich jetzt einfach mal, so wie heute auch das moderne Kirchenlatein. Eine Sprache, die so verschwurbelt ist oder so akademisiert ist, dass sie nicht mehr verständlich ist und diejenigen, die sie gebrauchen, genießen das geradezu, dass sie nicht verstanden werden. Aber sie machen damit die Gemeinde kaputt. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Nichts dagegen einzuwenden. Aber im öffentlichen Gottesdienst braucht es immer eine Rede, die die Gemeinde erbaut. Das ist die Botschaft von Paulus. Und dabei kennt Paulus ja auch selbst die Erfahrung, vom Geist Gottes ergriffen zu sein. Er schreibt auch davon, noch im selben Kapitel, in dem Bereich, den ich ausgelassen habe, betont, dass solche Erlebnisse wichtig sind für den Glauben des Einzelnen. Glaube muss nicht immer geordnet, nicht immer reflektiert, nicht immer vergeistigt sein. Und da ist das Zungenreden das krasse Gegenteil zum Kirchenlatein oder zu jener akademisierten Sprache. Und deswegen ist es auch gesund, im Gebet nicht immer wohlfeile Worte finden zu müssen, sondern einfach sich Gott ausliefern zu können und zu sagen, ich bin jetzt da und ich stammel dir mein Gebet entgegen und spüre, dass du eigentlich in mir betest und mich innerlich bewegst und aufwühlst auf positive Weise. Einige erleben das im Singen auch und andere schlicht im Schweigen. Schweigen, auch eine Form des Zungengebetes. Nämlich, ich muss Gott gar nichts sagen, ich muss ihm nichts mitteilen, weil ich doch weiß, dass er schon mich kennt durch und durch, dass er mich durchdringt mit seinem Geist. Also kann ich einfach die ruhige Nähe zu ihm suchen. Das Schweigen gehört mit zu den größten Formen des Gebetes. Das Schweigen in der Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Sie kennen diese Liedstrophe. Und diese Liedstrophe bringt im Grunde das Prinzip des Zungengebets auch auf den Punkt. Aber Glaube im qualifizierten Sinn wächst ex akoe, heißt es im Römer 10, Vers 17 auf Griechisch. Also aus dem Hören und Predigen. Beides steckt nämlich drin im Wort akoe, das Paulus dort gebraucht. Und hier im Korintherbrief spricht er von der sogenannten prophetischen Rede. Und gemeint ist damit hier keine ekstatische Prophetie wie bei einem Orakelspruch, sondern genau das Gegenteil. Es geht um eine im Klartext verstehbare Verkündigung. Eine Verkündigung der biblischen Botschaft mit ihrer Relevanz für den Lebensalltag. Das meint prophetisches Reden. Das Zusammensprechen von dem, was Gott durch die Bibel uns vermittelt mit unserem Leben. Und zwar ausdrücklich nicht nur durch die Profis, nicht nur durch Pfarrer oder Diakonin, durch Lehrerinnen, durch Erzieher. Ganz selbstverständlich geht der Apostel davon aus, dass alle Christen etwas zu sagen haben. Wir Christen haben etwas zu erzählen, kann man auch sagen. Und zwar gleichermaßen aus der Heiligen Schrift wie aus unserem Leben. Denn Gott kommt auch darin vor, nicht nur in der Bibel, auch in unserem Leben. Und das ist wertvoll und kann für andere hilfreich werden. Unser Leben ist erfüllt von Gott. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit Wonne, wie mit einem Strom. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Merken Sie, wie in diesen alten Worten, Psalmenworten, jemand geradezu durchtränkt ist in seinem Leben schon von Gottes Gegenwart. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Vielleicht mag das bei uns weniger eindeutig sein, eher ein Ahnen von Gott, hier und da. Wie auch immer es im Einzelnen aussieht, entscheidend ist, dass wir das miteinander teilen. Davon lebt Gemeinde. Und ich sage das auch ganz bewusst in die Kamera. Ich weiß nicht, welche Kamera mich gerade aufnimmt. Einige sitzen vielleicht jetzt gerade zu Hause und sagen, ich bin froh, dass ich nicht in die Kirche gehe oder auf den Kirchenplatz, weil ich mich da anonym ranschleichen kann und sagen kann, ich schaue mal zu, ich will das wissen, aber ich will mich noch nicht zeigen. Glauben Sie bitte nicht, dass hier in der Kirche oder vor der Kirche Menschen sitzen, die alles wissen und alles drauf haben. Im Gegenteil. Wir sind eine Sehnsuchtsgemeinschaft und eine Suchgemeinschaft, in die man sich einklinken kann, mit dem, was man selber mitbringt, auch an Fragen. Darum geht es mir jetzt. Paulus möchte, dass wir prophetisch reden, also die Botschaft der Bibel, das Evangelium von Jesus Christus mit unserem Leben hier und jetzt in Beziehung setzen und davon anderen auch was weitergeben, was weiter erzählen. Bezeugen heißt es dort auch in theologischer Sprache. Was es nämlich heißt, ein geliebtes Gegenüber Gottes zu sein, der eine unermessliche Würde uns verleiht und uns innerlich aufrichtet. Auch dann, wenn wir mal etwas vermasselt haben, auch das gehört dazu. Und wir können einander erzählen, wo wir auch mal begeistert waren von einem biblischen Zuspruch, weil er uns berührt hat, oder wo wir herausgefordert sind, weil wir spüren, dass wir dem gar nicht entsprechen, was Gott doch eigentlich von uns erwartet. Oder wir können auch einander bezeugen, wo wir den Eindruck haben, dass Gott uns hinlenken möchte. Nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinde. Als Gemeinschaft von Christen in einer Umgebung, die nicht mehr selbstverständlich mit Gott rechnet. Wir können anderen Hoffnung vermitteln und Orientierung, vor allem aber auch die Gelassenheit. Das ist gerade nötig. Die Gelassenheit, die darin doch gründet, dass unser Leben in Gottes Hand liegt und wir eben nicht unseres eigenen Glückes Schmied sein müssen, wie das alte Sprichwort heißt. Prophetisch reden heißt auch auf heilsame Weise, Totalitätsansprüche zu relativieren, die manche Menschen und auch Regierungen, manche vermeintlichen Sachzwänge und Vorgaben über uns haben. Wer mit dem Höchsten verbunden ist, mit Gott verbunden ist, der weiß doch um die Begrenztheit der menschlichen Autoritäten. Der kann sich manchmal auch verhalten wie ein eigentlich kleines, schwaches Kind, das über einen feindlich gesinnten Schulhof läuft. Ich gucke gerade mal in die Richtung des Schulhofes. Und dort langläuft und trotzdem keine Angst hat, nämlich ganz einfach, weil es in der Hand seines großen Vaters zur Schule geht. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. So wie ein Vogel seine Küken unter die Fittiche nimmt. So können wir uns von Gott beschützt und begleitet wissen. Auch das ist eine Grunderfahrung des Lebens. Und darüber kann man reden, in verständlichen Worten. Und das alles meint Paulus mit seiner Aufforderung, Gottes unsichtbare Realität in unsere sichtbare Wirklichkeit mit verstehbaren Worten zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt ja auch genügend, die sagen, naja, Glaube ist doch Privatsache, was soll das? Aber das stimmt nicht, es ist schlicht Unsinn, zumindest wenn wir das Wort privat im eigentlichen Sinn verstehen. Das lateinische Wort privare heißt abtrennen, heißt absondern, heißt isolieren. Aber Glaube ist doch nichts Abgesondertes, sondern Glaube lebt von der Beziehung zu anderen. Und Sie werden es selbst ja auch so erfahren haben, dass ich zum Glauben komme, fällt nicht senkrecht vom Himmel. Es braucht andere, die mich dazu einladen. Eltern, die mit mir gebetet haben und mir so von Gott erzählten, dass es mich zum Weitersagen motiviert hat. Ein Religionslehrer vielleicht, der mich für den Sinn des Lebens sensibilisiert hat. Bücher und Gottesdienste, die Jugendarbeit im CVM, Freizeiten, Konfirmandenunterricht. Jeder könnte viel erzählen, wie sein Glaube gewachsen ist. Und auch wie sein Glaube Anfechtungen, also Irritationen erlitten hat, Durststrecken durchlitten hat. Gilt eben nicht nur für den Beginn des Glaubens. Das hört man ganz oft, dass Leute jetzt sozusagen breitbeinig hinstehen und sagen, so bin ich zum Glauben gekommen. Die eigentliche Frage ist doch immer, warum bist du immer noch Christ? Was hat dich gehalten? Es geht um die Begegnung mit anderen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich so gerne mit Gemeindegruppen nach Israel reise. Da kommt es zu Begegnungen mit Christen aus anderen Kulturräumen und aus sehr, sehr alten Traditionen zum Beispiel auch. Und wir erleben das jedes Mal, dass wir Teil einer großen Geschichte sind, eines durch die Zeit wandernden Gottesvolkes, Teil einer Erzählgemeinschaft, die von Generation zu Generation weitergibt, was ihr wichtig ist. Und das relativiert uns heilsam. Gerade hier in Gomeringen erlebe ich immer wieder Menschen, die sagen, wir sind Gomeringen und hier läuft alles. Und wir haben das jetzt hier so aufgebaut. Und ich vermisse manchmal diese Demut zu sagen, wir kriegen das doch geschenkt von der Generation vor uns, von den vielen Einflüssen, von den Menschen, die für uns gebetet haben und die diese Segenslinie auch aufrechterhalten haben. Ich habe zum Beispiel allergrößten Respekt vor der Folge der Pfarrer, die vor mir hier schon tätig war, nicht gerade hier, sondern in der Kirche in der Regel. Was für ein Verkündigungsstrom diese Kirche gefüllt hat schon. Nochmal die Frage, was hindert uns daran, über unseren Glauben zu reden? Ich vermute, viele geben jetzt innerlich die Antwort, naja, ich bin mir da einfach nicht sicher genug für. Ich kann das gut verstehen. Und ich selber muss gestehen, ich bin auch nicht so überschäumend geisterfüllt wie die in Zungen redenden Korinther. Und die meisten von uns sind eher suchender und fragender, unsicherer. Und ich schließe mich da auch mit ein. Aber wer weiß, vielleicht ist das genau unser Auftrag, nämlich auch davon zu sprechen, von unseren Fragen, von unserer Unsicherheit. Und wenn ich richtig vermute, dass es vielen auch so geht, dann reden wir damit genau von dem, was den anderen auch wichtig ist, nämlich Fragen zu stellen. Warum erlebe ich Gott nicht mehr so selbstverständlich gegenwärtig wie die Korinther? Und wie kann ich trotz dieser Ungewissheit glauben? Warum höre ich Gottes Einladung nicht so deutlich wie damals die ersten Christen? Wie kann ich unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts neu hören lernen, in einer Zeit, die von so vielen Botschaften überschwemmt wird? Mission, also die Einladung zum Glauben, geschieht dann womöglich gar nicht so sehr durch Antworten, sondern vor allem durch Fragen. Unsere Gemeinde wird dann zu einer Gemeinschaft der Suchenden. So stelle ich mir auch heute jene prophetische Rede vor, wie von der im Bibeltext die Rede ist. Nicht wie solche, die mit einem felsenfesten Glauben jetzt etwas präsentieren. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde, schreibt Paulus. Wer aber etwas Begeisterndes mit Gott erlebt hat, bringe es aber dann auch so ein, dass es für die anderen Suchenden noch hilfreich ist. Ich konnte vor einiger Zeit einen sehr interessanten Vortrag zur missionarischen Verkündigung speziell in der Jugendarbeit hören. Und ich meine, ich habe da vor der Gemeinde schon mal davon erzählt. Der Referent war damals ein begnadeter Predigter, der schon vielen Jugendlichen zum Segen geworden war. Und ich zitiere aus seinem Vortrag: Lebt christlicher Glaube aus Fragen? Meine biografische Antwort dazu ist ein klares Ja. Für mich waren es meine Fragen, die die evangelische Jugendarbeit interessant machten. Und ich weiß noch, dass mich als 13-Jährigen Fragen umtrieben, von denen man nach außen vielleicht gar nicht viel spürte. Zum Beispiel diese: Wie ist das eigentlich mit dem Tod? Ist danach alles aus? Und ich merkte, dass es da Fragen gab, auf die ich nicht unbedingt klare Antworten, aber doch ein gemeinsames Nachdenken mit anderen brauchte. Für mich waren es Schlüsselerlebnisse, dass über solche Erfahrungen in der Jugendarbeit gesprochen werden konnte, in der Jungenschaft, im Schülerbibelkreis, im Jugendkreis. So der Referent damals. Lebt Jugendarbeit aus Fragen? Ja. Wenn Jugendliche zum Fragen angeleitet, gelockt, eingeladen werden, machen wir die Jugendarbeit zu einem solchen Ort, an dem das gemeinsame Fragen gelebt wird. Soweit sein Zitat. Und dann kommt sein Appell: Fördern wir das Fragenstellen eigentlich noch? Oder haben wir als Verantwortliche das Bedürfnis, allzu rasch Antworten zu geben? Meinen wir womöglich, dass sich für einen frommen Menschen das Fragen gar nicht zieme? Und er beobachtet christliche Jugendevents, bei denen das Hinterfragen ganz aus der Mode kommt. Und ich denke, er hat recht mit seiner Wahrnehmung. Nehmen wir nur das wunderschöne Lied, das wir gerade gesungen haben. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, dass du mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Wie wäre es, wenn wir aus den Ausrufungszeichen mal Fragezeichen machen würden? Etwas in mir fragt sich, ob es dich wirklich gibt. Wie werde ich gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst? Wie mache ich's im Leiden, sodass mein Herz singt? Warum nur so selten meine Seele schwingt? Wo spüre ich sie denn, deine Gegenwart? Wäre es gotteslästerlich, so zu singen? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil, der Gott der Bibel ist geradezu ein Freund der Fragen. Und die Lieder der Bibel, die Psalmen, sind voller solcher Fragen. Und Martin Luther schrieb einmal: Die Anfechtung macht erst den Theologen. Unsere Fragen, nicht die steilen Antworten, machen unseren Glauben echt. Wo Hoffnung und Zweifel ihren Ort haben, Glaubenserfahrung und Unsicherheit, Gewissheit und Sehnsucht. Lassen Sie uns als Gemeinde Zeichen setzen. Fragezeichen. Und so komme ich zum Schluss. Erinnern wir uns noch an die Szene in der Schule am Anfang, erste und zweite Klasse zusammen im Klassenzimmer. Selbst die Zweitklässler mit ihren 7 Jahren können und wissen schon etwas, das anderen hilft. Und vielleicht können sie gerade besonders gut helfen, weil sie dicht dran sind an den Erstklässlern und deren Probleme noch kennen. Und so ist es bei unserem Glauben doch auch. Er mag klein sein, winzig klein, aber vielleicht ist gerade dieser kleine Glaube so klein wie ein Krümel, wie ein Senfkorn, das, was gebraucht wird. Wichtig ist, dass die Zweitklässler ihr Wissen gerne weitergeben, dass sie daran denken, wir sind auch noch am Lernen, wir lassen uns durch die Fragen der Erstklässler herausfordern, machen uns mit ihnen auf die Suche. Oberlehrer braucht keiner in der Gemeinde, aber solche, die beim Problemlösen helfen. Und auch die Erstklässler sind in dieser Unterrichtswelt wichtig, denn sie zeigen den Zweitklässlern, wie normal es ist, unsicher und auch fragend zu sein. Sie fragen nach und ermöglichen, den Zweitklässlern selber auch nochmal zu fragen. Beide wachsen und gewinnen dabei. Und wer immer in einem Hauskreis unter uns ist, der offen ist, auch für Menschen, die neu hinzukommen, der wird mir das bestätigen können. Es tut so gut, wenn Menschen reinkommen und Dinge anfragen, Rückfragen stellen, die sonst sozusagen im eigenen Sud und im eigenen Stallgeruch vermeintlich selbstverständlich sind, weil man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Üben wir so auch unsere sogenannte prophetische Rede, also jenes Sprechen, das den Glauben mit dem Leben verbindet. Gehen wir aufeinander zu und laden wir zum Fragen ein. Erzählen wir von den kleinen Puzzlestücken, in denen wir Gott in unserem Leben entdecken oder zumindest erahnen. Und so möchte ich schließen, ganz persönlich mit meinem Konfirmationsspruch. Er steht in Micha 5, Vers 6 und ist so kurz, dass ich ihn sofort auswendig konnte. Er hatte nur 7 Worte. Alle Konfirmanden und Konfirmandinnen und Konfirmanden sind neidisch darauf. Ganz einfach, suchet den Herrn. Suchet den Herrn. Das war die Bewegung, eine Suchbewegung, schon damals. Suchet den Herrn. So werdet ihr leben. Amen.